Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der Papst sitzt in Rom und hat eine Vision. Niemand darf etwas wissen davon. Diese Vision könnte das Wichtigste überhaupt zerstören. Die Heilige Römisch-Katholische Kirche selber. Diese Vision könnte aber auch sehr viel retten. Kriege könnten verhindert werden. Ebenso das befürchtete Abkehren der Massen vom Glauben. Es könnte eine neue Religion geboren werden, die würde alle anderen überflüssig machen, weil es die einzig richtige Religion wäre. Eine solche Vision hat der Papst. Mit niemandem kann er reden darüber, es wäre viel zu gefährlich. So vergehen viele Jahre, der Papst wird alt, dann ist diese Revolution. Dem alten Papst wird klar, er muss etwas tun. Alles geschah unter strengster Geheimhaltung. In 5 Treffen näherte man sich an. Eine erstaunliche Tatsache kam zum Vorschein. Andere hochrangige Vertreter von Weltreligionen hatten die gleiche Vision wie der Papst. Ein Ort wurde gesucht und gefunden. Abgelegen, geheim, unbekannt, nicht wirklich existent. Die Insel. Auf unterschiedlichen Wegen und ohne das Geringste über ihre Aufgabe zu wissen, gelangen 3 Theologen dorthin. Ich nenne ihn Kardinal. Seinen wirklichen Namen kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich Kardinal gewesen ist. Jedenfalls war er einer der fähigsten Theologen des Vatikans. Der Kardinal startet am 23. November 1850 von Odessa aus ins Schwarze Meer. Er hat 7 Briefe in seiner Tasche. In bestimmten Abständen soll er die öffnen, lesen und befolgen. Die Briefe sind vom Papst persönlich geschrieben. Die Ausführung der Inhalte ein Dogma. Der Kardinal ist zum Gehorsam verpflichtet. Als das Schiff seinen Bestimmungsort erreicht, weiß der Kardinal nicht, wo er sich befindet. Er wird in einem kleinen Beiboot zu Wasser gelassen. Die Schiffsbesatzung hat keine Ahnung, was das soll. Ein Theologe mitten auf dem Meer, allein in einer Nussschale. Niemand weiß, dass nur wenige Kilometer entfernt eine Insel existiert. Als das Schiff hinter dem Horizont verschwindet, öffnet der Kardinal den ersten Brief. Dieser beginnt mit persönlichen Worten des Papstes. Der Papst dankt, der Papst beteuert die Wichtigkeit dieser Mission. Es wird Großes und es wird Schweres auf den Kardinal zukommen. Doch wird Gott das Unternehmen segnen, falls er in seiner Güte anerkennt die folgenden Taten. Als der Kardinal den Brief zu Ende gelesen hat, setzt er Segel. Er könnte das Ziel verfehlen, es ist riskant. Es ist aber notwendig wegen der Geheimhaltung. Nach jeweils 5 Stunden soll er wenden und zurücksegeln. So Gott will, wird er auf eine Insel stoßen, die im Nebel liegt. Der Kardinal hat Glück. Er muss nur 2-mal kreuzen. Plötzlich taucht etwas auf. Wie aus dem Nichts, eine Insel im Nebel. Hier wird er auf einen Rabbiner und auf einen Mufti treffen. In genau einem Jahr soll er die Insel wieder verlassen. Man wird ihn suchen und finden. So endet der erste Brief. Der Kardinal war ein Emporkömmling. 44 Jahre vor seiner Reise ins Schwarze Meer wurde er in einem kleinen Bauernhofdorf im Norden von Deutschland geboren. Als Zweitgeborener hatte er keinen Anspruch auf den Hof seiner Eltern. Ein Pfarrer erkannte früh die Intelligenz des jungen Kardinals und bewirkte, dass er in das Gymnasium eines Klosters gesteckt wurde. Dort war er einer von vielen und doch ist der Kardinal in allen Schulen seines Lebens immer der Beste gewesen. Darum hat er es bis in die heiligen Mauern des Vatikans geschafft. So wurde er vielleicht zum Kardinal, jedenfalls war sein Platz nahe am Papst und weit entfernt von jeder Geschichtsschreibung. Er war klug und gebildet. Er war perfekt für die gefährliche Mission. Der Kardinal erreichte die Insel als Zweiter. Der Mufti hatte die Insel eine Woche zuvor betreten und im feuchten Klima sein Zelt aufgebaut. Auch er besaß Briefe, auch er war gebildet in seiner Religion. Sein Verstand war dem des Kardinals ebenbürtig. Die beiden hatten keine Ahnung von dem, was auf sie zukommen sollte. Sie wussten nur, ein Dritter sollte kommen. Der war Jude, ich nenne ihn den Rabbiner. Ich kenne die Namen nicht, ich kenne die Personen nicht. Nur der Kardinal hat mit seinen Notizen ein wenig Persönliches hinterlassen. Es waren 3 Theologen, sie trafen sich 3 Religionen. Christentum, Islam, Judentum. 3 Theologen als ihre Vertreter. Ich nenne sie Kardinal, Mufti und Rabbiner. Im ersten Aufeinandertreffen von Kardinal und Mufti lag viel Misstrauen. Mit der Zeit aber wurde ihnen bewusst, dass es eine gemeinsame Sache sein musste, warum sie hier waren. So begannen sie freundlicher zu sein. Sie redeten über das eigenartige Stück Land, das sie betreten hatten. Schwarze Felsen im Nebel verborgen. Auch der Mufti wusste nicht, wo er sich befand. Er klagte über die fehlende Richtung. Der Kardinal konnte ihm nicht helfen. Ansonsten sprachen sie nicht über Religionen. Wozu hätte sie das auch tun sollen? Es gab nichts zu tun, als auf den Rabbiner zu warten. Ob dieser den schwierigen Weg hierher finden würde? Ohne ihn wäre die Mission gescheitert und die beiden hätten ihre restlichen Briefe ungelesen verbrennen müssen. Ein ganzes Jahr auf dieser Insel ohne jedes Tun war eine schreckliche Vorstellung. Daran wollten sie nicht denken. Als Abwechslung erzählten sie Geschichten aus ihrer Kindheit. So wurden sie beinahe zu Freunden, als endlich der Rabbiner doch noch die Insel erreichte. Der Rabbiner war von allen der Jüngste. Er dankte Gott, nach einer tagelangen Irrfahrt endlich festen Boden betreten zu dürfen. Diese Irrfahrt hatte den Rabbiner aber nicht verzweifeln lassen. Dem Kardinal gefiel das sonnige Gemüt des Rabbiners, das so gar nicht in dieses sonnenlose Stück Land passte. Es tat gut, ihn in der Gemeinschaft zu haben. Einige der nächsten Abende wurden heitere Runden mit gemeinsamen Kochen und Essen am Lagerfeuer. Dass der Rabbiner vermutlich das meiste Wissen in sich trug, sah man ihm nicht an. So verging eine Woche, in der sich alle recht nahe kamen. Nach dieser Zeit wurde der zweite Brief geöffnet. Nun endete die Gemütlichkeit. Der Kardinal verstand es nicht. Es war auch nicht zu verstehen. Die Mission bestand aus einer Missionierung. Er sollte den Mufti zum Christentum bekehren. Mittlerweile kannte er den Mufti. Auch mochte er den Mufti. Er wollte ihn nicht bekehren. Der Mufti war ein gläubiger Mensch und der Kardinal akzeptierte das. Er musste ihn aber bekehren. Es war ein Befehl vom Papst persönlich. Dabei eine unmögliche Aufgabe. Der Papst gab ihm einen Monat Zeit. Wie sollte er beginnen? Es stand aber noch mehr im Brief. Der Rabbiner würde kommen. Er hätte etwas zu sagen. Unangenehme Wahrheiten. Der Kardinal musste zuhören und durfte nicht widersprechen. Der Kardinal interpretierte richtig. Der Rabbiner hatte ihn für das Judentum zu gewinnen. Der Kardinal machte das Kreuzzeichen, fügte sich seinem Schicksal und suchte den Mufti. Als der Kardinal diesen fand, sah er in dessen Augen die gleiche Verzweiflung. Nach einem tiefen Atemzug begann der Kardinal, alle seine theologischen Raffinessen auszuspielen. Es war eine furchtbare Tätigkeit, schrieb der Kardinal in sein Tagebuch. Ein Monat verging und niemand war bekehrt. Wie auch? Warum auch? Es waren nur unzählige Worte gefallen, alle furchtbar gescheit und intellektuell und nutzlos. Jeden Tag wurde es kälter, ein Winter ohne Sonne, ein Winter im Nebel. Doch noch schlimmer war das raue Klima, das zwischen den Dreien entstanden war. Trotzdem der Kardinal alles nur Mögliche versucht hatte und sein Scheitern vorhersehbar war, fühlte er sich schlecht. Er hatte versagt, natürlich. Er hatte aber das erste Mal in seinem Leben versagt. Und kein Mensch zum Reden da. Nur ein dritter Brief. Er öffnete ihn und das Spiel beginnt von neuem. Ich werde gehorchen, schreibt der Kardinal in sein Tagebuch. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen, warum mir diese Last auferlegt worden ist. Der dritte Brief bringt keine Erlösung. Im Gegenteil. Die Missionierung geht weiter. Der Kardinal blickt dem Rabbiner tief in die Augen. Der hat gerade sein Gebet beendet. Der Kardinal versucht, das Judentum schlecht zu reden. Er will das nicht. Aber er muss es tun. Am Abend kommt dann der Mufti. Er erzählt von ihm, von den dunklen Seiten des Christus. Der Kardinal kann das nicht hören. Der Wahnsinn erscheint in Form einer Nebelwand. Am nächsten Tag hört er von den Verheißungen des Mohammed. Später wird er die Bergpredigt erzählen, wie sie noch nie erzählt worden ist. Der Rabbiner kennt die Bergpredigt. Der Winter wird immer finsterer. Der Kardinal schreit hinaus in die Nebeleinsamkeit. Wozu dieser sinnlose Wettstreit der Religionen? Am nächsten Tag gibt er wieder sein Bestes, tut sämtliches Herzblut in die Sache. Er reißt sich zusammen. Er wird durchhalten. Er wird hier nicht verrückt werden. Ein erster Tag, der den Frühling verspricht. Ich sitze mit Sabine draußen in der warmen Sonne und lasse sie mir ins Gesicht scheinen. Es tut gut nach dem Winter. Sabine strahlt mit der Sonne um die Wette. Ich darf ihr nichts erzählen von Kardinälen, Rabbinen oder Muftis. Ich versuche einige Geschichten aus meiner Kindheit. Langsam gehen die mir aus. dann muss sie zu erzählen beginnen. Die Geschichten sind notwendig. Sie lenken uns ab von der Brutalität unseres Seins. Sabine hat es gerade verschoben. Eine Woche länger wird sie hier bleiben. Ich schaue in ihr strahlendes Gesicht. Ich will, dass sie verspricht, es ist die letzte Aufschiebung gewesen. Da beginnt sie zu weinen. Bringe ich sie um? Was ist meine Schuld? Ich hätte ihr nie begegnen dürfen. Ich habe nur wenige Tage auf der Insel verbracht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, dort ein ganzes Jahr gefangen zu sein. Ein Jahr besteht aus 12 Monaten. Ein weiterer Monat ist vergangen auf der Insel. Die Tage werden länger, der Frühling naht. Der Nebel jedoch bleibt. Die Temperaturen erhöhen sich nur mäßig. Es bleibt kalt. Kein Tag, an dem Sonne scheint. Keine Nacht mit Mond. Keine Fernsicht, keine Veränderung. Nur die Zeit vergeht und sie vergeht langsam. Jeder Tag ist eine Qual. Der Kardinal hält durch. Endlich kann er den 4. Brief öffnen. Er hofft auf eine Erklärung. Er wird enttäuscht. Die Worte unterscheiden sich nur wenig von denen der letzten beiden Briefe. Ist das wirklich die Handschrift des Papstes? Er glaubt nicht, dass er liest. Es ist aber die Handschrift des Papstes. Seine neue Aufgabe besteht wieder aus einer unmöglichen Bekehrung. Der Kardinal muss den Rabbiner zum Moslem machen. Wie soll das geschehen? Der Kardinal ist kein Mohammedaner. Natürlich hat er 1 Monat lang viel über den Islam gehört. Während er so dasitzt und über sein Schicksal grübelt, erscheint der Mufti. Dieser beginnt mit Worten aus dem Alten Testament. Ein kalter Schauer durchzieht den Kardinal. Wohin führt diese Mission wirklich? Er schwört erneut Treue und Gehorsamkeit. Er hört zu. Später wird er zum Rabbiner sprechen. Nun weiß er den Inhalt des 5. Briefes. Geht es wirklich um die beste Religion? Er fragt seinen Papst, der nicht da ist. Nur dessen Briefe sind da, werden gelesen und befolgt. Der Mufti ist mit seiner Lektion fertig und dem Kardinal ist schlecht. Dennoch besucht er den Rabbiner und tut seine Pflicht an diesem und an den 30 folgenden Tagen, bis der nächste Brief das Blatt wendet, der Rabbiner nun von Allah spricht und er zum Mufti von Jahwe. Wie wird es jetzt weitergehen, fragt sich der Kardinal einen Monat später. In seinen zittrigen Händen liegt der 6. Brief. Fast 5 Monate ist er schon hier. Die Blüten des Frühlings sind so spärlich wie sonst nur in den unwirklichsten Gegenden der Erde. Selbst dort gibt es an manchen Tagen Sonnenschein. Der Kardinal sehnt sich nach dem Klima des Vatikans. Er denkt an einen Spaziergang im Park, als er den Brief öffnet. Der Kardinal liest und atmet auf. Der Papst befiehlt Ruhe. 2 Monate Schweigen. Es soll nicht sein, außer Gebet und Meditation. Danach der 6. Brief, der 7. Dann ist die Erlösung nahe und es wird wieder nach Hause gehen. Alle sind doch froh darüber. Jeder begibt sich in sein Zelt. In aller Gemütlichkeit beginnt das Große in sich gehen. Schnell sind sie wieder eins mit sich selber. Doch weil es große Denker sind, die 4 Monate lang fremden Gedanken gegenüberstehen mussten, geschieht in diesen 2 Monaten mehr als in den 4 davor. Ja, den 7. Brief werde ich jetzt nicht vorlesen, den muss man dann selber lesen. Ich komme zum 2. Buch. Oh, danke schön. Das hat ein bisschen sperrige Themen, ohne sperrig zu sein. Und eines dieser Themen ist der Selbstmord. Und da werde ich jetzt die Begräbnisszene vorlesen. Mein Kopf dröhnt, als mich Gernot weckt. Zu viel Wein. Gernot hat ein Glas Apfelsaft in der Hand und reicht es mir. Ich danke, es ist 22:30. Bald ist es soweit. Ich gehe ins Bad, duschen, Zähne putzen, den Anzug anziehen, alles ferngesteuert. Ich mag jetzt keinen Kaffee, auch nichts essen. Noch ein Glas Apfelsaft wäre schön. Wozu so viel Wein? Ich schäme mich. Gemeinsames Verlassen des Hauses. Ich gehöre zur Familie. Mein Bruder hat angerufen, aber man wollte mich nicht wecken. Gernot trägt keinen Anzug. Seine Miene ist ernst. Der Vater hat geweint. Auch die Mutter schweigt. Alle sind blass. Die Sonne scheint auch heute. Ein erster Versuch von Gespräch misslingt. Es ist auch nicht unnotwendig. In der Kirche sitze ich wieder ganz vorne bei der Familie. Es tut gut. Der Sarg vor mir wirkt noch weniger realistisch als gestern. Sophies Lächeln in meinen Gedanken. Ich spüre, der Sarg ist leer. In Wirklichkeit ist sie nicht drinnen. Vereinzelt Beileidsbekundungen. Ich mustere meine Schuhe. Dreckig. Es ist jedoch egal. Was ich vergessen habe? Blumen. Schäme mich deswegen. Blick hinauf zur Decke. Ein besonders schöner Sonnenstrahl. Dann beginnt die Zeremonie. Der Priester scheint Sophie doch recht gut gekannt zu haben. Die Schnäuzer werden mehr. Gernots abgewandter Blick von der Seite, in seiner Tasche steckt eines von Sophies Gedichten. Eine Frau mit so vielen Begabungen, da hat er so verdammt recht. Der da vorne, allein was ihr fehlte, die wichtigste Begabung, die Fähigkeit zu lieben und zu leben. Nur mit mir, so denke ich. Jetzt nicht ohne Stolz, war es ein klein wenig anders. Ich danke ihr für die Zeilen, während wir singen. Alles passiert so nebenbei. Sophies Körper im Sonnenschein eines Alpentales. Um uns blüht es, ihre Lippen öffnen sich leicht. Dann jedoch lacht sie, weil ein Marienkäfer über ihre Fußsohle läuft. Das kitzelt. Das Gedicht wird Gernot am offenen Grab vorlesen. Er hat mich gefragt, ob auch ich ein Gedicht auswählen wolle. Ich habe es verneint. Ich könnte das nicht. Sophies Hand streift leicht meinen Rücken, als nach der Flasche greift. Sie sagt Entschuldigung. Nichts passiert, antworte ich. Leider ist nichts passiert. Aufstehen, niedersetzen, niederknien, wieder aufstehen, eine Messe. Ich bin zu spät gekommen. Selbstvorwürfe. Diese verdammte Depression, die mich in allem lähmt, die sich zu völlig versperrt auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Ich bin zu spät gekommen. Ihre Kraft, einfach weiterzuleben, hat nicht gereicht. Jetzt ist es endgültig und meine Selbstvorwürfe haben keinen Sinn. Eigentlich kann ich nicht singen. Ich singe dennoch. Wir alle sind eine Familie, die sich von einem lieben Menschen verabschiedet. Außer mir. Ich werde mich nicht verabschieden. Dennoch singe ich mit. Nachher ist die Messe aus und der Sarg wird hinausgetragen. Der leere Sarg, wie sehr ich das fühle. Sophie ist nicht drinnen. Langsam, die Augen nach oben, plötzlich, über irgendetwas Undefinierbares staunend, gehe ich den anderen nach. Der Friedhof ist nicht weit. Sophies Leichenzug, ich erkenne Freunde, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, erlebt habe. Wie schade. Viele Tränen, Ausdruck von Trauer, Fassungslosigkeit, Ohnmacht. Das Begräbnis von Sophie. Für mich mehr als alles andere Realitätslosigkeit. Es passiert an mir vorbei, selbst wenn ich dastehe und sehe, wie der Sarg, einfaches Holz, zum Grab getragen wird. Keiner tanzt, natürlich. Ein leises Lächeln kommt auf die Lippen. Ich werde tanzen. Nicht jetzt, aber bald. Sophie im Rampenlicht. Ich war nicht dabei, kann es mir aber gut vorstellen. Die Texte sind nächtelang ausgewählt. Dennoch ist sie unzufrieden. Sophie als unscheinbarer Star, was sie nicht will. Was will sie? Sie weiß es nicht. Der Sekt schmeckt ihr nicht. Eigentlich ist er nicht verdient, denkt sie. Was sie auch nicht versteht, man freut sich für sie. Was am schlimmsten ist, irgendein Ordenzugsmensch wirbt um sie. Er ist von einem Verlag, hält den Kelch voll Sekt stilvoll. Seine Worte, Schleim, Bildungsbürgertum, bedacht niveauvoll. Dabei hat er keine Ahnung. Was sie sofort weiß, er hat keines ihrer Worte verstanden. Was sie wütend macht, wo war er letztes Jahr? Der Inhalt aus Sophies Sektglas landet auf seinem neuen Sakko. Sophie entschuldigt sich, dann will sie nach Hause. Ich bewundere Gernot, wie er sich hinstellt. Seine Worte, seine Haltung, die nicht hundertprozentig gelingt, jedoch ihn mir noch sympathischer macht. Wie die meisten von uns wissen, hat Sophie geschrieben. Und sie hat viel geschrieben. Viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und jetzt, da wir alle an diesem Grab versammelt sind und es nicht fassen können, möchte ich gerne eines ihrer Gedichte lesen. Es wird eine Zeit sein, da leben die Menschen, nicht jedoch ich. Es wird ein Ort sein, da strahlt hell die Sonne, nicht jedoch ich. Es wird ein Sinn sein, da kann man was tun, nicht jedoch ich. Es wird ein Leben sein, da gibt es die Liebe, nicht jedoch ich. Es wird eine Liebe sein, da spendet sie Kraft, nicht jedoch ich. Es wird eine Trauer sein, die wandelt sich rasch, nicht jedoch ich. Es wird eine Freude sein, die fürchtet sich nicht, ich jedoch nicht. Es wird eine Flucht sein, das Ziel in Sicht, nicht jedoch ich. Es wird ein Ziel sein und überall Licht, nicht jedoch ich. Es wird schön sein und möglich zu bleiben, nicht jedoch ich. Wenn der Himmel auf die Erde herunterfällt, der Sarg ist leer, die Sonne scheint, die letzten Worte, Gernot weint, alles still, ein Wintertag, über uns ein Düsenjäger, Sophie, wenn sein im Jetzt, alles dreht sich, umfallen. Der Körper reagiert jedoch ferngesteuert und vor allem die Füße funktionieren auch weiterhin, trotz Gefühl des ewigen Stillstands, weil ganz einfach im Jetzt nach jenen Worten aus der Feder der Sophie es eigentlich unmöglich ist, dass irgendetwas weitergehen könnte, trotz dieses Gefühls wagt der Priester das endgültige Hinablassen des schönen Körpers in die feuchtkühle Erde und ich möchte schreien, nein, bitte versucht noch einmal eine Reanimation, holt her den Notarztwagen, versucht es doch, wer weiß, vielleicht kann doch noch ein Wunder passieren. Am offenen Grab von Sophie, der Frau meines Lebens. Ich denke nicht, ich bin nicht, ich stehe nur da. Man kann mich sehen, ich sehe sie nicht. Der Wind ist kälter geworden. Gernot jetzt neben mir überreicht mir das, was ich in meinem grauslichen Sein so völlig vergaß. Eine Rose gibt er mir schweigend. Dankend nehme ich die, betrachte sie, wie schön sie ist. Warum erst jetzt? Warum habe ich sie dir nicht schon so viel früher geschenkt? Ich hasse mich. Erde, Wasser und Blume, ich jedoch verabschiede mich nicht. Mein stiller Protest gegen das Passieren der Welt. Erde, Wasser und Blume, Feuer, die Farbe der Blume ist rot. Ich küsse deine Dornen, eine Lippe rest auf. Jetzt blute ich in dein Grab. Hast du das gewollt? Lange stehe ich da, ich bin der Letzte. Blute hinab in die Tiefe der Endgültigkeit. Ich werde mich nicht verabschieden, kommt gar nicht in Frage. Tief unten bist du in Wirklichkeit nicht. Ich bleibe dennoch stehen. Die Welt um mich hat aufgehört zu existieren. Natürlich weht ein kalter Wind zur strahlenden Sonne. Natürlich gibt es Autos, die hupen. Natürlich sagt der Vater den Weg ins Wirtshaus. Ich bleibe über, merke es nicht, nur Gernot ist noch da. Die Rose, die rote, fällt in dein Grab. Du sagst, du bist gestorben. Ich glaube es nicht. Der Wind wird kälter, Wolken erscheinen am Horizont. Ich bleibe stehen, die Lippe ziert eine schwarze Kruste. Dein Grab ist gefüllt von meinem Blut. Steh doch auf, steh einfach nur auf. Ich bin wütend. Verdammte Hure, du sollst aufstehen und mich küssen. Hörst du mich nicht? Ich blicke traurig in den Schlund der Erde, wo sie nicht ist. Wo bist du? Warum bist du nie da? Zeit vergeht, mein Magen kracht, eine frische Packung mit Zigaretten lockt. Ich jedoch bleibe stehen, weil ich mich nicht mehr auskenne. Verdammt, wo bist du? Machst ein grausiges Spiel mit uns, ein Begräbnis ohne Leiche. Komm, sagt endlich Gernot und nimmt mich an den Arm. Gehen wir. Ich gehorche.
Dankeschön.
Er hat gelesen aus Die Freiheitsstatue und Die Insel. Wir sind schon knapp über der Zeit, die nächsten warten schon, deswegen, wer mit dem Autor noch kurz ein paar Worte wechseln möchte, kann das hinter der Mauer tun am Büchertisch. Vielen Dank fürs Kommen.
Na, immerhin. Ich meine, das ist ja nur an, dass Österreich das Wasser nehmen und dass sie das nicht aus dem Saarland ankommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Lesung mit Michael Panthenius, Johanna Elisabeth. Wir sind vom Mitteldeutschen Verlag und wollen Ihnen heute das Buch ein bisschen näher bringen. Ich würde sagen, Herr Panthenius, vielleicht sagen Sie erst mal, um was es in Ihrem Roman geht.
Ich halte ihn einfach mal hoch, damit man ihn sieht. Ein historischer Roman um die Mutter von Katharina II., die man im Allgemeinen auch die Große nennt. Über ihre Tochter gibt es ganze Bibliotheken, hunderte von Büchern über das Leben von Katharina der Großen. Sie war immerhin die bedeutendste Frau des 18. Jahrhunderts. Aber über die Mutter hat man noch nie was gehört. Da gibt es weder eine wissenschaftliche Veröffentlichung, da gibt es auch keine populärwissenschaftliche, da gibt es auch keine Romane und Erzählungen, da gibt es schlicht nichts. Und in diese Lücke habe ich mir gedacht, musste mal reinstoßen. Das habe ich gemacht. Und das ist dabei herausgekommen und aus dem Buch werde ich dann 2, 3 kleine Stücke lesen. Ja? Schon mal anfangen. Ne? Zur Einführung muss ich sagen, die Johanna Elisabeth von Anhalt-Zerbst ist eine schillernde Persönlichkeit. Sie war Fürstin eines ganz kleinen Duodez-Ländleins, konnte man mit der Flinte drüber schießen, hat es aber verstanden, Kraft ihrer Intelligenz und ihres Engagements so weit aufzusteigen, dass Mächtige auf sie aufmerksam wurden, Friedrich der Große, Elisabeth von Russland, die Zarin damals. Und sie hat sich in diese ganzen politischen Händel eingelassen, hat das verstanden, ihrer Tochter nach Russland zu vermitteln und. Und ist zum Schluss gescheitert. Sie hat in ihrem Schloss in Zerbst während des 7-jährigen Krieges einen französischen Spion beherbergt und der wurde dann auch noch ihr Geliebter. Das wird alles erzählt. Ich lese mal ein Stück, damit klar wird, wie diese Johanna, wo sie herkommt und warum sie so geworden ist, wie sie dann war. Das beginnt dann also auf der Seite 38, das lese ich mal. Eine Prinzessin wird verschachert. Es war im Sommer 1726. Auf einer Straße im Braunschweigischen, wenige Meilen vor dem Ort Wechelde, rumpelte ein Reisewagen in den tief ausgefahrenen Gleisen eines Weges, der eigentlich eine ordentliche Landstraße sein sollte. Nur mit Mühe überquerte er die Wasserrinnen, die sich im vergangenen Frühjahr tief in ihn eingegraben hatten. Geld, die Straße auszubessern, gab es vorerst nicht, denn diejenigen, die darüber zu befinden hatten, fuhren nicht, sie ritten. Es ging schneller. Es war bequemer und das vor allem weniger gefährlich. Der Weg zog sich auf einer leichten Höhe eines Hügels kurvenreich dahin. Rechts fiel das Land ein wenig ab und gab den Blick frei auf kleinteilige Felder und Bauernkarten in der Ferne. In einer engen Biegung kam der Wagen von der Straße ab, neigte sich plötzlich auf die Seite und polterte sich mehrfach überschlagen hinunter durch die Wiesen. Die beiden Pferde, gefesselt in ihren Geschirren, bäumten sich auf. Sie schrien, doch gegen die Last des Wagens konnten sie nicht an. Sie stürzten, wurden mitgerissen, Holz splitterte, das Verdeck flog auf und die Schläge rissen aus ihren Angeln. Johanna Elisabeth, ihre Gouvernante und eine Kammerzofe wurden hinausgeschleudert. Da lag die kleine Prinzessin von Holstein-Gottorf benommen und mit verdrehten Armen und Beinen zwischen Glockenblumen und Margeriten auf dem Rücken. Allmählich kam sie zu sich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.